Ja, wir befinden uns gerade in einem kleinen Exkurs über die Haushaltungen, also die Zeitalter oder Dispensation, in die wir die Heilsgeschichte einteilen können. Also es geht um Heilsgeschichte, es geht praktisch um die Geschichte Gottes mit dieser Welt und auch speziell mit seinem Volk. Wir haben uns mit dem Alten Testament diesbezüglich schon beschäftigt, mit den verschiedenen Zeitabschnitten dort, natürlich auch mit dem Gesetz, was natürlich von der Menge her einen großen Teil des Alten Testaments ausmacht, ist das Gesetz. Jetzt sind wir aber nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Durch den Herrn Jesus Christus ist die Gnade gegeben worden. Ich hatte betont, dass die Gnade auch im Alten Testament am Wirken war, aber dass mit Recht die jetzige Zeit auch als Haushaltung der Gnade bezeichnet werden kann. Da finden wir auch viele Hinweise im Neuen Testament. Und ich möchte da noch ganz kurz drauf eingehen, bevor wir dann zur nächsten Haushaltung, nämlich zum tausendjährigen Reich, übergehen. Wir haben den Epheserbrief, der ja mit Recht auch mit der Gnade in Verbindung gebracht wird, weil es dort sehr viel um die Gnade Gottes geht. Und wenn wir Epheser 2 anschauen, dann sehen wir die Situation sehr deutlich. Nämlich dieses Kapitel fängt an mit der Aussage, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in Epheser 2, Vers 1. Hier wird der natürliche Zustand des Menschen beschrieben. Und der natürliche Zustand ist, dass er tot ist. Der Mensch ist tot in Bezug auf die geistlichen Dinge, in Bezug auf Gott. Tod heißt auch in dem Fall Trennung von Gott. Er ist getrennt von Gott. Und in diesem Zustand kann der Mensch sich nicht selbst helfen. Er ist in einem verlorenen Zustand, in einem ausweglosen Zustand und angewiesen darauf, dass er das Erbarmen Gottes erfährt. Und das wird uns in Vers 4 genauer beschrieben. Da heißt es, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Der Herr hat unseren ausweglosen Zustand gesehen. Er hat ihn natürlich gekannt. Er weiß alle Dinge. Und er weiß, dass wenn der Mensch nicht dieses Erbarmen erfährt, dass er dann in diesem verlorenen Zustand bleibt. Gott ist aber barmherzig. Er ist nicht nur zornig. Er ist zu Recht zornig natürlich über die Sünde. Aber er ist auch barmherzig und er hat sich erbarmt über uns, über jeden, der von sich sagen kann, dass er gläubig ist, hat er sich erbarmt um seiner großen Liebe willen. Und diese Liebe hat sich natürlich gezeigt im Evangelium. Das Evangelium beinhaltet diese beiden Seiten. Auf der einen Seite, dass wir das Gericht, die Verdammnis verdient haben, also erstmal eine Nachricht, die eigentlich nicht erfreulich ist. Ja, niemand sollte sich darüber freuen, wenn er erfährt, er hat das Gericht verdient. Ja, das ist nicht erfreulich. Und das ist die eine Seite, die auch verkündigt werden muss. Sie ist ein Teil des Evangeliums. Aber die andere Seite ist die Gnade, die Möglichkeit der Errettung durch Jesus Christus, dass Jesus in diese Welt gekommen ist als der Erlöser. Schon darin zeigt sich die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes zeigt sich dann natürlich in seinem Werk, aber sie fängt natürlich schon an in der Tatsache, dass Jesus Mensch geworden ist, dass er in diese Welt gekommen ist als der Erlöser und dass er dann dieses Werk vollbracht hat, das er getan hat, um seiner großen Liebe willen. Ohne das Kommen des Herrn Jesus gäbe es für niemanden eine Möglichkeit, gerettet zu werden. Und der Jesus kam und es heißt hier, aus Gnade seid ihr errettet. Es ist Gnade, es ist die Barmherzigkeit Gottes, die ihn dazu bewegt hat, die Initiative zu ergreifen, seinen Sohn zu schicken und seinen Sohn für uns dahin zu geben, für unsere Schuld und Sünde. Und deswegen wird hier auch ganz konsequent in Vers 8 gesagt, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Niemand, der gerettet worden ist, kann von sich sagen, ich habe es mir selbst verdient, ich habe etwas vorzuweisen oder hatte etwas vorzuweisen, was Gott gefallen hätte. Das kann niemand sagen, sondern es ist nicht aus uns, heißt es hier, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wir haben es also allein dieser Gnade des Herrn zu verdanken. Und da die Gnade hier auf eine Weise deutlich wird im Evangelium, sagen wir auch zu Recht oder können wir zu Recht sagen, dass wir in der Gnadenzeit leben. Eben nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade, wie auch Paulus immer wieder betont. Das ist diese Gnade, die wir haben. Und auch im Epheserbrief wird uns der Reichtum der Gnade Gottes beschrieben, dass wir gesegnet sind mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Das haben wir ja schon in Kapitel 1. Also wir haben allen Grund, dankbar zu sein. Und was wir auch haben gegenüber dem Gläubigen des Alten Testaments, ist eine große Menge an Offenbarungen, die über die Offenbarung des Alten Testaments auch hinausgeht. Nämlich die ganzen Schriften des Neuen Testaments. Und im Neuen Testament wird uns natürlich auch einiges über die Endzeit gesagt. Und das ist jetzt auch der Übergang zum nächsten Zeitalter. Die Schrift sagt uns, und der Jesus selbst hat ja in seiner Endzeitrede diesbezüglich einiges gesagt, dass einige Ereignisse kommen werden über diese Erde, dass Gerichte kommen werden. Und die Offenbarung selbst bringt das alles auch in eine korrekte Reihenfolge. Anhand von der Offenbarung können wir genauer sehen, wie sich die Dinge entwickeln werden. Das wird heute nicht genau behandelt werden, aber vielleicht zur späteren Vertiefung oder Wiederholung. Wir wissen, es wird dahin gehen, dass die Regierungen der Welt sich immer mehr vereinheitlichen werden. Es wird eine Art Welteinheitsregierung geben. Genau das Gleiche passiert auf dem religiösen Gebiet. Es wird auch eine Welteinheitskirche geben, die nichts anderes tolerieren und dulden wird. Ja, und wenn wir heute gucken, was so gesagt wird von Toleranz, dann können wir uns schon denken, wie die Entwicklung weitergeht. Aber im Detail müssen wir natürlich abwarten, wie es sich entwickeln wird. Wir wissen, es ist jetzt ein Trend da zur Vereinheitlichung. Und wer da nicht mitschwimmt, kann schon Probleme bekommen. Aber auf zwei Bereichen wird diese Einheit kommen, im politischen Bereich und im religiösen Bereich. Und die Offenbarung spricht da auch von der Hure Babylon. Das ist sich alles am Entwickeln. Für die Gemeinde ist aber noch etwas anderes ganz wichtig. Wir wissen zwar als Gemeinde, all diese Dinge werden kommen und passieren und dann werden die Gerichte der Offenbarung kommen, aber wir haben auch für die Gemeinde auch eine wichtige Verheißung, nämlich, dass der Herr Jesus wiederkommen wird für die Seinen. Und da möchte ich noch kurz drauf eingehen, denn wenn wir die kirchliche Endzeitlehre betrachten, jetzt egal ob katholisch oder evangelisch, dann ist es so, dass oft keine Unterscheidung gemacht wird zwischen dem Kommen des Herrn Jesus für die Seinen und dem Kommen des Herrn für die Welt im Allgemeinen, nämlich um dann auch das Gericht auszuüben. Diese Zeitpunkte werden oft gleichgesetzt und wir haben da mehrere Hinweise in der Schrift, dass dies so nicht korrekt ist. Und einen ganz wichtigen Hinweis haben wir in 1. Johannes 14, in Versen 1 bis 3. Und zwar sind das Aussagen des Herrn Jesus selbst. Johannes 14, Johannes Evangelium, Johannes 14, Verse 1 bis 3. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wir sehen hier, spricht der Herr Jesus von einer Wiederkunft, speziell um die Seinen zu sich zu holen. Er sagt, ich möchte euch eine Stätte bereiten und dann möchte er wiederkommen und er sagt, ich werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Also hier sehen wir, es gibt ein Kommen des Herrn Jesus wo er kommt, um uns zu sich zu nehmen, damit wir da sind, wo er ist. Und diese Beschreibung unterscheidet sich von anderen Beschreibungen der Wiederkunft des Herrn Jesus, wo es heißt, er kommt in flammenden Feuer, er kommt, um Gericht zu üben und er kommt, um dann sein Reich auf der Erde, sein messianisches Reich aufzurichten. Bei dieser Beschreibung hier sehen wir, er geht dann wieder dorthin, wo er ist, nämlich zu der Stätte, die er bereitet hat. Und von daher sehen wir hier schon, dass diese Beschreibung sich unterscheidet von dieser anderen Beschreibung, wo er dann kommt, um hier zu bleiben und das messianische Reich dann aufzurichten. Und hier sehen wir schon, es gibt zwei Zeitpunkte. Das eine, er kommt für die Seinen, um die Seinen zu sich zu holen. Und dann kommt er, zum Beispiel 2. Thessalonicher Kapitel 1, in flammenden Feuer, eben als der Richter. Und da kommt er nämlich dann mit den Seinen. Einen weiteren Hinweis haben wir auch im Thessalonicher Brief, und das ist die Bestimmung der Gemeinde, ein starker Hinweis in Bezug auf das, was der Herr vorhat. In 1. Thessalonicher 1, Vers 10 lesen wir, da geht es um uns, ja, wir haben nämlich eine Erwartung, es heißt, um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet, vor dem zukünftigen Zorn. Also hier die Aussage, die Verheißung Gottes, dass wir errettet werden vor dem zukünftigen Zorn. Vorher werden wir errettet. Und im gleichen Brief, in Kapitel 5, Vers 9, da lesen wir wiederum, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Auch wieder eine Aussage über die Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Und somit ist die Erwartung der Gläubigen auf den Herrn Jesus Christus stets eine freudige Erwartung. Die Gläubigen müssen nicht mit Angst auf den Herrn Jesus warten, weil er ja kommt, um das Gericht zu üben. Nein, sie freuen sich auf die Wiederkunft des Herrn Jesus, weil sie wissen, er kommt, um uns vor dem zukünftigen Zorn zu erretten. Er kommt, um uns zu bewahren. Er kommt, weil wir nicht dazu bestimmt sind, in dieses Zorngericht zu gehen. Und genau so werden die Gerichte der Offenbarung auch beschrieben, zumindest dann in ihrem Höhepunkt. Wir wissen, dass verschiedene Gerichte über die Erde kommen. Und unter diesen Gerichten befinden sich auch die Zorneschalengerichte. Und dass die Gerichte, die Gott über die Erde bringen wird, auch die werden in Verbindung gebracht mit dem Zorn Gottes, mit dem Tag des Zorns oder auch mit dem Tag des Herrn. Und genau für dieses ist die Gemeinde nicht bestimmt. Und so haben wir hier einen weiteren Hinweis, dass die Seinen, also die Gemeinde, vor diesen Gerichten zum Herrn geholt wird. Wir haben natürlich in der Offenbarung selbst da wichtige Hinweise darauf. Und zwar ist es sehr interessant, dass in Kapiteln 2 und 3 der Offenbarung die Sendschreiben an die Gemeinde sich befinden. Also da geht es noch um die Gemeinde. Und in Kapitel 3, Vers 10, finden wir folgende Aussage. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Also hier haben wir die Aussage, diejenigen, die auf der Erde wohnen, die werden versucht. Die kommen in diese Stunde der Versuchung, und die Stunde der Versuchung ist wieder eine Umschreibung für die Gerichte der Trübsalzeit bzw. die Trübsalzeit selbst. Die Gemeinde von Philadelphia hat die Verheißung, dass sie bewahrt werden wird vor dieser Stunde. Danach kommt noch die Gemeinde von Laodicea, das Sendschreiben an diese Gemeinde, und wenn wir dieses lesen, dann sehen wir, das ist eine abgefallene Gemeinde. Während die Gemeinde in Philadelphia nicht getadelt wird, gibt es an der Gemeinde zu Laodicea sehr viel zu tadeln. Und damit ist die Beschreibung, die Sendschreiben an die Gemeinden abgeschlossen. Und in Kapitel 4, da sehen wir dann die Anbetung Gottes und in Kapitel 5 die Anbetung des Lammes im Himmel. Und die Gemeinde kommt dann nicht mehr vor, ab Kapitel 6 finden wir nicht mehr die Gemeinde auf der Erde, sondern wenn Gläubige erwähnt werden, dann werden sie nur noch als Heilige bezeichnet. Und erst nachdem die Gerichte abgeschlossen sind, taucht die Gemeinde wieder auf. Und auch das sind wiederum starke Hinweise und Bestätigungen, dass die Gemeinde, während diese ganzen Gerichte über die Erde kommen, sich gar nicht mehr auf der Erde befinden, sondern zum Herrn entrückt worden ist. Und die Entrückung selbst, die finden wir natürlich in 1. Thessalonicher 4, dass die Gläubigen entrückt werden zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, um dann eben mit dem Herrn vereinigt zu sein. Aber in diesem Kapitel gibt es eben keine zeitliche Einordnung. Die zeitliche Einordnung, die finden wir eben aus diesen Hinweisen und natürlich aus der Offenbarung, die uns da ein großer Hinweis ist. Das Ganze stimmt natürlich auch überein mit der Bestimmung der Trübsalszeit. Wir müssen uns fragen, was möchte Gott mit der Trübsalszeit erreichen? Mit der Trübsalszeit, welches eine 7-jährige Zeitperiode sein wird, die über die Erde kommen wird, wo dann in der zweiten Hälfte der Antichrist an die Macht kommen wird, die Trübsalszeit hat Gott dazu gedacht, um zum einen die Ungläubigen zur Umkehr zu bewegen, beziehungsweise erstmal zu richten, diejenigen, die nicht umkehren, und dann einige zur Umkehr zu bewegen durch die Erweckungen, die er selbst verursachen wird auf der Erde. Also das Gericht über die Gottlosigkeit ist Nummer 1, Ziel Nummer 1 mit der Trübsalszeit. Und das Ziel Nummer 2 ist, das Volk Gottes, das Volk Israel zur Umkehr zu bewegen. Dass diejenigen des Volkes Gottes, die eben nicht gläubig sind, gerettet werden. Und wir wissen aus der Schrift, dass alle, die die Trübsalszeit überleben, gerettet werden. Paulus sagt ganz klar, so wird ganz Israel gerettet werden. Und ganz Israel meint er natürlich nicht alle Israeliten, die jemals gelebt haben, sondern er meint alle, die dann zu diesem Zeitpunkt leben oder überlebt haben werden. Also das sind die zwei Hauptziele der Trübsalszeit. Erstens Gericht über die Gottlosigkeit der Menschen auf der Erde und zweitens das Volk Israel zur Umkehr zu bewegen. Und auch deswegen, wegen diesen Zielen macht es Sinn, dass die Gemeinde sich gar nicht mehr auf der Erde befindet. Das ist also diese Zeit, auf die wir jetzt im Detail nicht eingehen. Was natürlich noch wichtig ist, der Antichrist, der Sohn des Verderbens, wird kommen. Er wird die Hure Babylon nicht an seiner Seite dulden, denn für ihn stellt sie eine Konkurrenz dar. Er wird sie beseitigen und wird dann selbst die Herrschaft über die Welt antreten. Er wird dafür sorgen, dass die Menschen ein Zeichen auf der Stirn oder auf der Hand bekommen und nur wer dieses Zeichen auch hat, wird am Wirtschaftsleben teilnehmen können, nur der wird kaufen und verkaufen können und er wird natürlich Anbetung für sich selbst fordern. Wenn man über dieses Thema mit manchen Menschen spricht, dann sagen sie, das kann ja gar nicht sein, dass ein Mensch kommt und dass er weltweit angebetet wird. Das kriegt niemand hin, dass er solch eine Verehrung bekommt. Aber da müssen wir gar nicht so lange in unserem Land in der Geschichte zurückgehen und überlegen, wer da eine Verehrung, eine gottähnliche Verehrung bekommen hat und wie viele da mitgemacht haben, nämlich so gut wie alle. Ja. Und es gab natürlich Widerstand, aber wir wissen, dass der Widerstand sehr in der Minderzahl war und auch keinen Erfolg gehabt hat. Normalerweise müsste, wenn man vorher jemand gefragt hätte, ja, und beschrieben hätte, wer da kommen wird, was passieren wird, Umfrage vielleicht in Deutschland oder im Deutschen Reich damals, dann hätten wahrscheinlich die meisten gesagt, das kann gar nicht sein. Ja, da wird sich die Mehrheit auflehnen gegen so eine Entwicklung und sowas schnell zu Fall bringen, aber das ist nicht passiert. Und somit ist das sehr gut denkbar, dass sowas weltweit, auf weltweiter Ebene geschehen wird. Wir wissen, dass in diesen 3,5 Jahren der Antichrist sehr erfolgreich sein wird. Die Offenbarung spricht auch von dem falschen Propheten. Der falsche Prophet wird bewirken, dass der Antichrist angebetet wird. Also wir haben hier eine Nachahmung der Dreieinigkeit. Ja, der Antichrist, der ahmt den Sohn Gottes nach, während der falsche Prophet die Rolle des falschen Heiligen Geistes einnimmt und der Satan selbst die Rolle des Vaters einnimmt. Also eine Nachahmung oder Nachäffung, muss man sagen, der wahren Dreieinigkeit, die keinen Erfolg haben wird letztendlich, denn wer wird wiederkommen? Der Jesus wird wiederkommen mit den Seinen, wie ich gesagt habe, und durch einen Hauch wird er den Antichrist beseitigen, wird die Heere des Antichristen besiegen, wird dann das Gericht auch halten über die Schafe und Böcke, das uns im Matthäusevangelium beschrieben wird, wo die Menschen getrennt werden in zwei Gruppen, in eine Gruppe, die das Volk Israel unterstützt hat, und die andere Gruppe, die gegen das Volk Israel war. Und natürlich ist das nicht das alleinige Merkmal, sondern anhand von diesen Handlungen, dass an der Judenverfolgung, die nochmal massiv auftreten wird in dieser Zeit, da werden die wahren Gläubigen eben nicht mitmachen und dadurch zeigen, dass sie wirklich gläubig sind. Also auch dieses Gericht wird nicht ein Gericht von Werken sein, auch wenn die Werke aufgezählt werden. Es wird diese Werke werden Erkennungszeichen des wahren Glaubens sein. Und dann werden nur diejenigen überleben, die wirklich gläubig waren. Und die werden ins tausendjährige Reich eingehen, das der Herr selbst aufrichten wird. Auch da muss ich jetzt kurz drauf eingehen, gibt es überhaupt ein tausendjähriges Reich? Ja, auch das wird von manchen in Frage gestellt. Da bleiben wir in der Offenbarung, gehen zur Offenbarung 20. Ich weiß, ich schneide jetzt viele Themen an, aber es ist für viele sicher nur eine Wiederholung und wer Bedarf hat, kann das dann auch gerne noch mehr vertiefen. Offenbarung 20, ab Vers 2, da heißt es: Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die den Teufel und der Satan, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild, und das Malzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Also hier immer wieder werden die 1000 Jahre erwähnt. Und es heißt hier, dass wir mit ihm regieren 1000 Jahre. Und diejenigen, die sagen, es gibt kein tausendjähriges Reich, sagen in Bezug auf diese Stelle, naja, das ist ja ein bisschen dünn von der Argumentation her, dass man sich auf ein einziges Kapitel in der Bibel gründet, um zu behaupten, es gibt ein tausendjähriges Reich. Ja. Da kann ich gleich als Einwand sagen, es ist erstmal völlig egal, ob es nur ein Kapitel ist, nur ein Vers ist oder viele Kapitel. Wenn die Aussage klar ist und verständlich ist, dann müssen wir die auch als Wahrheit, als offenbarte Wahrheit für uns annehmen. Und was auch sehr wichtig ist in diesem Kapitel, es werden die 1000 Jahre immer wieder erwähnt. Es wird nicht einmal beiläufig irgendwas von 1000 Jahren gesagt, sondern es werden immer wieder die 1000 Jahre erwähnt. Und deswegen sollten wir diese 1000 Jahre auch einfach so nehmen, wie sie hier stehen. Ein weiterer Einwand ist, dass 1000 Jahre ja beim Herrn sind, wie ein Tag und umgekehrt, ja, also dass diese Zeit beim Herrn ganz anders eingeordnet wird und dass es deswegen hier einfach um einen unbestimmten Zeitraum geht, den wir nicht kennen. Ja, auch das widerspricht zum einen der wörtlichen Auslegung der Schrift. Wir haben die Schrift da, wo möglich, beim Wort zu nehmen. Ja. Das würden wir auch tun, wenn wir untereinander kommunizieren. Wenn wir einander einen Brief schreiben oder heutzutage eine E-Mail oder eine WhatsApp-Message oder was auch immer, ja, dann nehmen wir auch das, was uns gesagt wird, erstmal so, wie es da geschrieben steht. Wir nehmen jemanden beim Wort. Ja. Und warum sollten wir Gott nicht beim Wort nehmen, wenn wir untereinander uns doch auch beim Wort nehmen? Ja, manchmal reden wir natürlich ironisch oder sarkastisch, aber dann erkennen wir das und sagen, oh, das, was jetzt hier der Bruder oder die Schwester mir geschrieben hat oder der oder denjenige, der Arbeitskollege, wer auch immer, das ist eindeutig ironisch. Ja. Oder er schickt mir ein Gedicht, dann weiß ich, das ist jetzt literarisch, poetisch, wie auch immer, und kann das entsprechend einordnen und das dann auch so interpretieren. Und so ist es ja bei der Bibel auch. Es gibt in der Bibel ganz klar Symbole, aber die werden uns dann auch entsprechend beschrieben. Es wird uns meistens auch die Bedeutung der Symbole beschrieben. Und dann wissen wir, aha, hier wird symbolisch gesprochen, hier wird irgendein Stil verwendet, hier in den Psalmen, da ist es jetzt poetisch, ja, das berücksichtigen wir alles und legen dann die Schrift so aus, aber wir können nicht einfach irgendeinen Text nehmen und behaupten, der ist jetzt symbolisch, zum Beispiel die 1000 Jahre sind symbolisch, wenn wir in der Schrift die Hinweise dafür, dass es symbolisch ist, gar nicht haben. Und deswegen, die Hinweise fehlen hier im Kapitel 20. Es wird uns einfach hier dieser Ablauf beschrieben, die 1000 Jahre beschrieben. Und so haben wir diese 1000 Jahre einfach so zu nehmen, wie sie hier stehen. Und das Argument, was dann oft kommt, ist, dass die ganze Offenbarung symbolisch sei. Auch das stimmt wiederum nicht. Es gibt sehr viele Aussagen in der Offenbarung, die nicht symbolisch sind. Es gibt zwar sehr viele Symbole, die sind auch erkennbar, auch wenn wir vergleichen mit dem Alten Testament. Es gibt zum Beispiel die beiden Ölbäume, die vor dem Herrn stehen. Die finden wir auch im Buch Sacharja. Und da wissen wir, die beiden Ölbäume sind symbolisch für zwei Propheten. Das wird uns aber von der Bibel, von der Offenbarung selbst gesagt. Ja. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann müssen wir vom Prinzip her das, was wir lesen, beim Wort nehmen. Und dann sind 1000 Jahre 1000 Jahre, dann sind 7 Jahre 7 Jahre und dann sind 3,5 Jahre 3,5 Jahre und 42 Monate bleiben 42 Monate. Ja, und wenn wir dieses Prinzip auch so anwenden, dann haben wir hier 1000 Jahre. Ja. Es gibt einen weiteren Einwand, auf den ich auch kurz eingehen möchte, und zwar, dass zwar in der Schrift immer wieder von Israel geredet wird, auch in der Zukunft, aber all das, was sich auf Israel bezieht, das hat die Gemeinde geerbt. Ja. Das ist ein Einwand nicht gegen dieses Kapitel 20, sondern gegen all die Stellen im Alten Testament, wo dem Volk Israel eine Zukunft verheißen wird, anfangend bei Abraham. Immer wieder wird dem Volk Israel gesagt, ihr werdet im Land sein, ihr werdet das Land besitzen mit den und den Grenzen von da bis da. Und wenn wir das nachprüfen, dann hat Israel nie diese Grenzen in Besitz genommen, die dem Volk verheißen wurden. Es gab auch noch nie den Tempel, der in Hesekiel 40 bis 48 beschrieben ist. Und viele andere Dinge, die beschrieben ist, auch dass der Löwe mit dem Lämmlein zusammen grast. Und andere Verheißungen, die wir haben im Alten Testament, die haben sich alle noch nie erfüllt. Die wurden aber dem Volk Israel verheißen. Und zwar nicht im Rahmen des Gesetzes, sondern im Rahmen des Abrahamsbundes. Und wenn wir in Bezug auf das Gesetz ganz klar sagen können, dass das Gesetz weggetan worden ist, nämlich der Herr Jesus hat es erfüllt am Kreuz und wir sind nicht mehr unter dem Gesetz und alles, was mit dem Gesetz, also die ganzen Rituale, Zeremonien, die mit dem Gesetz in Verbindung stehen, die haben natürlich keinen Bestand mehr, können wir das nicht in Bezug auf den Abrahamsbund beziehungsweise auf die Verheißung der Inbesitznahme des Landes sagen. Das ist nämlich ein bedingungsloser Bund gewesen, den Gott mit Abraham geschlossen hat, wo er ihm diese Verheißungen gegeben hat. Wir sehen, da wo Gott diesen Bund mit Abraham schließt, keine Bedingungen. Gott sagt nicht, ich werde dieses nur tun, wenn deine Nachkommen treu sind. In Bezug auf das Gesetz wird das sehr oft gesagt. Und somit muss diese Verheißung noch in Erfüllung gehen. Und wenn diese Verheißung nicht in Erfüllung gehen würde, dann hätten wir ein Problem mit all diesen Bibelstellen aus dem Alten Testament, auf die auch Bezug genommen wird im Neuen Testament. Und wir schlagen da jetzt eine ganz wichtige aus Jeremia, Kapitel 31. Und lesen mal diese Beschreibung und dann kann jeder überlegen, ob dieses schon so in Erfüllung gegangen ist. Jeremia 31, Abvers 31. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Also hier wird schon mal erwähnt, es wird einen neuen Bund geben mit dem Haus Israel und Juda. Und es wird auch erwähnt, dass sie den alten Bund gebrochen haben. Also hier sehen wir schon, zu einem Zeitpunkt, wo der alte Bund schon vom Volk Israel gebrochen worden war, also wo das Volk Israel schon untreu war, wird gesagt, es wird einen neuen Bund mit dem Haus Israel geben. Das heißt, die Aussage, das Volk Israel hat sich die Verheißungen verwirkt, weil sie untreu waren, ist nicht passend, weil das ja hier schon geschehen war. Und trotzdem wird noch von diesem neuen Bund mit dem Haus Israel, Volk Israel, mit dem Haus Juda gesprochen. In Vers 33 heißt es dann, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Unter ihnen, spricht der Herr, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Also hier sehen wir klare Aussagen in Bezug auf das Volk Israel. Es ist natürlich richtig, dass der neue Bund auch der Grundlage für die jetzige Gnadenzeit ist. Das hatte ich schon erwähnt. Auch wir berufen uns auf den neuen Bund. Aber die wortwörtliche Erfüllung, so wie sie hier beschrieben steht, des neuen Bundes, die steht noch aus. Jetzt ist es tatsächlich so, dass wir uns gegenseitig ermahnen müssen, ja, dass wir natürlich auch das Evangelium verkündigen müssen, den anderen und sagen müssen, erkenne den Herrn. Ja. Auch Eltern sind da aufgefordert, ihren Kindern das Evangelium nahezubringen, die Kinder also im Glauben zu erziehen, die Kinder zu belehren und wirklich zu den Kindern zu sagen, erkenne den Herrn. Ja. Von den Kindern können gläubige Familien heutzutage nicht sagen, sie erkennen alle den Herrn vom Kleinsten bis zum Größten. Beim Volk Israel wird es aber so sein, im tausendjährigen Reich, sie werden alle den Herrn kennen, schon von klein auf. Das wird etwas ganz Besonderes sein. Und dann kann man sagen, das geht ja gar nicht. Ja. Aber es gab schon mal sowas in der Schrift, nämlich bei Johannes dem Täufer wird erwähnt, dass er schon von klein auf ja, mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Also ein gewisser Vorgeschmack war das von einem Gläubigen im tausendjährigen Reich, von einem Israeliten im tausendjährigen Reich. Und da wird es wirklich so sein, alle vom Volk Israel werden in der Erkenntnis des Herrn wandeln, werden gläubig sein. Das Volk Israel wird dann auch diese wichtige Aufgabe haben, nämlich ein Licht zu sein gegenüber den Heiden. Auch diese Aufgabe, die auch schon im Alten Testament dem Volk zugedacht wurde, hat das Volk Israel so noch nicht erfüllt. Sie waren zwar ein Licht für manche Heiden, aber nicht so in solch einem Umfang, wie es dann im tausendjährigen Reich sein wird. Jetzt Vers 35 ist hier auch noch wichtig, Verse 35 und 36, da heißt es, so spricht der Herr, der die Sonne als Licht bei Tag gegeben hat, die Ordnung des Mondes und der Sterne zu Leuchte bei Nacht, der das Meer erregt, das seine Wellen brausen, Herr der Herrscharen ist sein Name. Wenn diese Ordnungen vor meinem Angesicht beseitigt werden können, spricht der Herr, dann soll auch der Same Israels aufhören, alle Zeit ein Volk vor meinem Angesicht zu sein. Es gibt ja von Arnold Fuchtenbaum, das hat er zumindest erzählt, einen Vortrag, den er immer wieder hält, mit dem Titel, wie man die Juden vernichtet. Und er sagt, wenn er diesen Vortrag hält, zum Beispiel auch in Amerika, dann kommen dort auch immer sehr viele Muslime, weil sie neugierig sind, eine Anleitung zu bekommen, wie man die Juden vernichtet. Und dann sagt er ihnen, es gibt in der Bibel tatsächlich einen Hinweis, wie man die Juden vernichten könnte. Und dann liest er diesen Vers vor und dann sagt er, wenn ihr es schafft, die Ordnungen des Universums ins Wanken zu bringen und dass diese Ordnungen nicht mehr existieren, dann könnt ihr es auch möglicherweise auch schaffen, dass das Volk Israel keinen Bestand mehr hat. Mit anderen Worten, es ist unmöglich. Und das ist ein weiteres klares Zeugnis, dass das Volk Israel eine Zukunft hat und dass sich die Verheißungen an das Volk Israel auch erfüllen werden im tausendjährigen Reich. Im tausendjährigen Reich wird also das Volk diese Rolle einnehmen und auch erfüllen, dass Gott ihm zugedacht und verheißen hat im Alten Testament. Und das wird ja auch wiederholt von Paulus im Neuen Testament, Römer 9 bis 11. Haben wir auch diese klaren Aussagen, also diese Ersatztheologie, wonach die Gemeinde oder die Kirche alle Verheißungen an das Volk Israel einfach geerbt hat und das Volk Israel diese nicht mehr hat, die ist nicht biblisch, sondern wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann müssen wir auch das sehen, es wird dieses tausendjährige Reich geben, ein Zeitraum von 1000 Jahren, in dem der Herr Jesus Christus sichtbar auf der Erde regieren wird, in der Mitte seines Volkes Israels von Jerusalem aus. Es wird ein Friedensreich sein, weil, wie wir gelesen haben, der Satan gebunden sein wird für 1000 Jahre. Und am Anfang dieses Zeitalters, dieser 1000 Jahre, werden alle Menschen gläubig sein. Einfach deswegen, weil nur Gläubige in dieses Reich eingehen werden. Es werden auch die alttestamentlichen Gläubigen auferweckt werden, denn wir haben gelesen, selig ist, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Diese erste Auferstehung findet vor den 1000 Jahren statt und der Herr Jesus selbst macht Anspielungen darauf, wenn er sagt, dass wir mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tische sitzen werden. Die werden dort sein, gegenwärtig im tausendjährigen Reich. Dieses Reich wird sich aber mit der Zeit verändern, denn diejenigen, die noch nicht den neuen Leib bekommen haben, also den Herrlichkeitsleib, werden auch dort Kinder haben. Und die Kinder werden nicht, also diejenigen, die außerhalb des Volkes Israels zur Welt kommen, werden nicht im Glauben von Anfang an sein. Und es werden manche nicht zum Glauben kommen, sodass es dann zu diesem Aufstand kommen wird am Ende der 1000 Jahre, wo der Satan losgelassen wird und die Völker verführt und sie das Volk Israel wiederum angreifen werden. Und da wird dann wiederum der Herr Jesus eingreifen und diese Heere vernichten. Und dann kommt erst der Übergang zum ewigen Zustand. Ich habe es jetzt arg kompakt gemacht, diesen letzten Bereich wegen der Zeit. Aber ich lasse es mal offen, ob ich nochmal darauf eingehe. Also so viel zu den Haushaltungen. Die Haushaltung kommt damit zu einem Abschluss nach dem tausendjährigen Reich und dann kommt der ewige Zustand. Der ewige Zustand wird deswegen nicht als Haushaltung bezeichnet, weil er der ewige Zustand ist, wo dann die Gläubigen in Ewigkeit mit dem Herrn sein werden und die Ungläubigen eben in den Feuersee geworfen werden. Und dieser ewige Zustand ist eben ewig, das heißt nicht, dass es dort Langeweile geben wird, so etwas gibt es nicht, sondern es wird unsere größte Freude natürlich sein, den Herrn anzubeten, ihm zu dienen und mit ihm zu wandeln alle Zeit. Und das ist ganz spannend, beziehungsweise da können wir gespannt drauf sein, wie das sein wird, denn es wird uns da nicht so viel drüber beschrieben in der Schrift, aber wir kennen ja hier Dinge, die uns gefallen, Dinge, die schön sind, und der ewige Zustand ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Besten, was wir uns hier jetzt vorstellen könnten. Und von daher haben wir allen Grund, uns zu freuen auf die Wiederkunft des Herrn. Wir brauchen da, wenn wir wirklich wiedergeboren sind, wenn wir gerettet sind, keine Angst vor der Wiederkunft des Herrn zu haben, sondern wir dürfen dieser Wiederkunft entgegeneilen und in dieser Zeit, bis er kommt, dem Herrn dienen. Damit möchte ich für heute schließen.